So, zuerst mal hallo. Schön, dass ihr da seid und dass ich eingeladen wurde, auch wenn es spontan war. Aber wir reden über Jesus, das ist doch cool. Gerade an so einem Tag wie heute, für viele von uns hat es noch eine richtige Bedeutung, der Ewigkeitssonntag. Heute haben wir der Toten gedacht und ich gehe mal davon aus, dass die meisten, wahrscheinlich alle, irgendjemand haben, der verstorben ist in den letzten Jahren, wo sie denken, schade, dass der nicht mehr da ist. Und umso wichtiger ist, glaube ich, dass wir diesen Tag als Ewigkeitssonntag feiern. Nicht als Todensonntag, das gehört zwar auch dazu zum Leben, aber vor allem als Christen, wir haben den Ewigkeitsblick und das ist gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich sage heute was über den Ewigkeitssonntag, beziehungsweise ich nehme einen Text, wo es auch um dieses neue Leben, das Leben nach dem Sterben geht. Ich war in diesem Jahr, ich habe mal nachgedacht, wenn ich mich nicht verzählt habe, war ich auf 3 Beerdigungen. Und die erste Beerdigung war von einem Arbeitskollegen von mir von der Klostermühle, der hat einen Gehirntumor gehabt, der ist, glaube ich, mit 61 Jahren verstorben. Und da war ich bei der Beerdigung natürlich und das war eine tolle Beerdigung. Wir haben Lobpreislieder gesungen, man hat einfach auch in der Predigt gemerkt, wo der Ralf jetzt ist. Sein Leib ist zwar tot, aber wir wissen, dass er lebt und dass er bei Gott ist und Gemeinschaft mit ihm hat. Das war eigentlich, ich will nicht sagen ein schönes Erlebnis, aber es war eine gute Beerdigung. Dann war ich auf der Beerdigung von einer Tante und ein paar Wochen später ist ihre Tochter gestorben. Da war ich auch bei der Beerdigung. Es waren 6 oder 8 Wochen oder so dazwischen. Und das war eine andere Beerdigung von meinem Bäsle. Ich weiß nicht, ob sie eine Beziehung zu Jesus hatte. Ich nehme eher mal an, dass sie es nicht hatte. Und entsprechend war auch die Beerdigung. Aber es war anders, wie man sich vielleicht eine klassische Beerdigung vorstellt. Dass so ein Grab so Lobeshymnen geschwungen werden. Wir werden dem Toten oder der Toten ein ewiges Gedenken erhalten. Kann ich nichts damit anfangen, ganz ehrlich. Das ist mehr eine Lüge wahrscheinlich, wie ernst gemeint. Aber das war eine andere Beerdigung. Sie hat sich gewünscht, dass wir nicht in schwarzen Klamotten kommen, sondern dass wir bunt gekleidet kommen, dass es eine fröhliche Beerdigung wird. Und dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der Beerdigung von meinem Bäsle und der Beerdigung von meinem Arbeitskollegen? Das eine ist eine echte Freude, das andere ist eine gespielte Freude. Das war für mich eine komische Beerdigung, da bei meinem Bäsle-Cousine zu sein auf der Beerdigung. Unter anderem lief ein Lied von der Sarah Connor, die Jüngeren unter euch werden sie kennen. Und in diesem Lied heißt es, ich will keine Trauer reden, ich will keine Tränen sehen, kein Chor, der Halleluja singt, nein. Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt mit einem lächelnden Blick und einem Trink in der Hand, ein Heißluftballon, auf dem riesengroß steht, das Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück, dann bin ich da oben, ja, und sing mit euch mit, ja, und sing mit euch mit. Das ist so eine Hoffnung, die Leute haben, die jetzt keine Beziehung zu Jesus haben. Ja, alles gut und macht Party und ich gucke mit von da oben. Das ist eine gespielte Freude. Jesus war auch mal bei einer Beerdigung. Bei der Beerdigung vom Lazarus. Und die Geschichte möchte ich mit euch ein bisschen angucken. Die steht in Johannes 11. Und ich lese euch mal ein paar Verse draus vor, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Johannes 11, die Verse 20 bis 45 möchte ich mal lesen. Also Jesus bekommt mit, dass sein Freund, der Lazarus, schwer krank ist. Und Jesus sagt daraufhin zu seinen Jüngern, ja, dann bleibt man noch ein Weilchen da, bis der Lazarus gestorben ist. Und dann geht Jesus erst. Und in Vers 17 heißt es, als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Das war damals ein sicheres Zeichen, dass jemand wirklich tot war. Da hatte man noch nicht so die medizinischen Möglichkeiten wie heute. Der Tod wurde nach 4 Tagen offiziell bekannt gegeben. Wenn jemand nicht aus dem Grab nach 3 Tagen rauskommt, dann ist er tot. Lazarus war tot. Und dann heißt es in Vers 20, als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Also Martha, Maria und ihr Bruder, der tote Lazarus. Das war so ein Geschwister-Triplett. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Damit wäre auch die Frage vom Andi beantwortet, wann beginnt die Ewigkeit? Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesu Augen gingen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste. Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, heb den Stein weg. Spricht zu Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Das ist eine bekannte Geschichte. Ich habe über den Text gepredigt bei der Beerdigung meines Vaters vor knapp 5 Jahren. Weil mir es wichtig war, den Besuchern von dieser Beerdigung Hoffnung zumindest anzubieten. Ich weiß, dass manche meiner Verwandtschaft nicht an Jesus glauben. Mir war es wichtig, dass Leute sehen, wenn jemand glaubt, was das für ihn bedeutet. 3 Beobachtungen zu diesem Text. Erster Gedanke, Jesus weint. Jesus weint. Als er die Trauergemeinde sieht und drüber nachdenkt, oh, Lazarus ist tot und so, da gehen ihm die Augen über. Er weint. Das heißt, Trauer darf sein. Wenn du jemand hast, der vielleicht im vergangenen Jahr gestorben ist oder schon mehrere Jahre tot ist und du ihn vermisst, ja, du darfst trauern. Darf sein. Du darfst auch weinen. Auch als Christ. Weinen darf sein. Immerhin war der Lazarus ein enger Freund von Jesus. Er war befreundet mit Martha, Maria, Lazarus, mit der ganzen Familie. Das war nicht irgendjemand, sondern Jesus hat getrauert. Das war ein Freund, ein guter Freund, der gestorben ist. Jetzt muss man sich mal überlegen, der menschgewordene Gott weint über den Verstorbenen. So nah kommt uns Gott, dass sogar sein Sohn ganz menschliche Emotionen hat. Er weint. Aber Jesus weint anders als die Leute, die da waren. Das kommt leider in der Luther-Übersetzung manchmal nicht so gut raus. Bei Jesus heißt es, er weinte, also er hat getrauert. Bei den anderen Stellen, wo das Wort Wein vorkommt, ist ein anderes Wort im Urtext und das heißt Wehklagen. Und da ist ein Unterschied, ein ganz großer. Jesus hat auch mal wehgeklagt, als er nach Jerusalem zog, und so über den Hügel die Stadt da unten sah, oder da drüben, da heißt es, dass er geweint hat. Er hat wehgeklagt. Warum? Das gibt uns die Antwort auch. Weil die Leute ihn nicht als Messias erkennen. Das heißt, sie haben die Hoffnung auf eine Auferstehung nicht gesehen. Sie haben das Ausmaß, was Jesus und wer Jesus ist, das haben sie überhaupt nicht begriffen. Sie haben auch nicht begriffen, was das für eine Auswirkung auf ihr Leben haben könnte. Das haben sie nicht begriffen. Und Jesus macht es so traurig, dass er wehklagt. Ihr kennt es vielleicht, das Wehklagen ist im Nahen Osten, sieht man manchmal so Beerdigungen, da wird richtig laut geschrien und oh, Also ein echtes Wehklagen. Die Hoffnungslosigkeit kommt da raus. Aber Jesus weint anders. Ja, er trauert. Er hat jemanden verloren, der ihm wichtig war. Er sah Martha und Maria, wie sie gelitten haben. Das hat ihn ergriffen. Er hat die anderen gesehen, die gewehklagt haben. Das machte Jesus zu schaffen. Und er weint. Aber er wehklagt nicht. Das heißt, Wehklagen hat immer eine Hoffnungslosigkeit auch zugrunde. Weinen? Nein, wir trauern. Als mein Vater gestorben ist, habe ich auch geweint. Aber ich wusste, dass mein Vater in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott wohnt. Oder lebt, oder gelebt hat. Und ich wusste, wo mein Vater jetzt ist. Deswegen auf der einen Seite, ja, es war ein Weinen, absolut. Hey, mein Vater ist gestorben. Auf der anderen Seite war es ein Weinen, das voller Hoffnung war, weil ich wusste, wo mein Vater jetzt ist. Wenn Jesus weint, dann ist er traurig, aber er weiß, wo Hoffnung zu finden ist. Das bringt mich zum zweiten Gedanken. Lazarus lebt. Jesus weint. Lazarus lebt. Vers 33, da lesen wir, als Jesus sah, wie sie weinten oder wehklagten und wie auch die Juden weinten oder wehklagten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Warum ist Jesus ergrimmt im Geist? Der kann doch nicht vorwurfsvoll oder der Martha und der Maria und den anderen einen Vorwurf machen. Hey, hör auf mit Weinen. Das ist es, glaube ich, nicht. Sondern er hat ihre Hoffnungslosigkeit gesehen. Und Jesus ergrimmte, weil der Tod nicht natürlich ist. Zumindest in Gottes Augen nicht natürlich ist. So hat Gott die Beziehung mit sich und so hat er den Menschen nie geschaffen. Der Tod kam durch die Sünde in die Welt. Das heißt, der Tod, das Sterben ist eigentlich, auch wenn wir sagen, oh, das ist ja was Natürliches, es gehört zum Leben mit dazu, das Sterben, ja, unterm Sündenfall. Wir leben in einer gefallenen Welt, da gehört es dazu. Aber ursprünglich war es von Gott nicht so geplant. Das, was unnatürlich ist in Gottes Augen, da sagt auch Jesus, boah, das kann nicht sein, ich muss was tun. Sei etwas dagegen zu tun. Er sagt in Vers 34, wo habt ihr ihn hingelegt? Also Jesus will aktiv werden, will Hoffnung in diese Hoffnungslosigkeit bringen. Und die Martha sagt zu ihm, ja, Jesus ist ja nett, aber Lazarus stinkt schon. Das ist makaber. Aber was sie damit sagen wollte, Jesus, es hat keinen Wert. Der ist schon im Verwesungsprozess. Hat keinen Wert. Jesus sagt, hey, wo liegt der? Jesus sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du an mich als den Sohn Gottes glaubst, dass ich die Vollmacht habe, auch über den Tod, echtes Leben zu geben. Wenn du überzeugt bist davon und es wirklich von Herzen glaubst, glaubst du nicht, dass ich die Vollmacht habe, jemand von den Toten zu erwecken, auch wenn er schon stinkt? Das sind überwältigende Worte in Vers 43, als sie diesen Stein weggerollt haben. ruft Jesus: Lazarus, komm heraus. Das würden wir uns bei Beerdigungen auch manchmal wünschen, gell? Wenn wir jemanden verloren haben, sagen: Hey, Heinz, werd wieder lebendig. Inge, werd wieder lebendig. Johanna, will, dass du lebst. Jesus sagt es mit Vollmacht: Lazarus, komm mal raus. Und wir wissen, wie es weitergeht. Er kommt heraus. Gott will Leben schenken. Nicht nur ein Leben nach dem Tod, das auch, aber ein Leben in Fülle nach dem Tod. Ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Das ist noch eine ganz andere Qualität. Das ist nicht nur, oh, ich lebe halt, sondern ich habe ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das hat uns Gott anzubieten. Und das hat er jedem anzubieten, der an ihn glaubt. Ich finde das Bild so genial. Als Jesus dann ein paar Tage später starb, als Jesus starb und ausrief: Es ist vollbracht, ich habe die Erlösung für die Menschen vollbracht, da ist im Tempel dieser Vorhang verrissen. Der Vorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Das Allerheiligste war dort, wo Gott wohnte. Und da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein, unter vielen Reinigungsriten und Klamottenwechsel und Absondern vom Volk und Opfer natürlich und Blut besprengen und was weiß ich nicht alles. Einmal im Jahr. Und dann durfte er Gott im Namen des Volkes für Vergebung bitten für die Sünden des Volkes vom vergangenen Jahr. Aber darauf folgende Jahr war das wieder am großen Versöhnungstag. Das war wieder die Praxis. Das war quasi Gottes Wohnzimmer, das Allerheiligste im Tempel. Da durfte nur einmal im Jahr jemand rein. Sonst war das Gottes Wohnzimmer. Das heißt, dieser Vorhang, der da zwischen Heiligen und Allerheiligsten hing, der hat den Menschen von Gott getrennt. Und als Jesus starb, ist dieser Vorhang zerbrochen, aufgerissen. Und da heißt es in Matthäus 27, dass er von oben an nach unten aus zerrissen ist. Und das war nicht so ein Vorhängchen wie hier, sondern es war ein richtig heftiger, 6 bis 9 Meter hoch, vermutet man, ein Vorhang. Also es war relativ stabil, also sehr stabil. Und wenn er von oben nach unten reißt und nicht von unten nach oben, dann ist es ein klares Zeichen: Gott hat gehandelt. Gott macht den Weg frei. Durch Jesus Tod ist dieser Vorhang, der uns von Gott trennte, unsere Sünde, es ist möglich, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das ist bei der Auferstehung Jesu passiert. Und er hat den Lazarus ein paar Tage vorher, ja, auferweckt, aber Lazarus ist auch wieder gestorben. Irgendwann. Aber er hat damit deutlich gemacht: Hey, ich habe Vollmacht über den Tod. Und wenn ich in ein paar Tage gekreuzigt werde, wartet mal 3 Tage ab. Ich habe Vollmacht über den Tod. Ich werde wieder auferstehen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, wenn wir an Jesus glauben. Und dann ist unser Weinen, wenn wir an jemand Verstorbenes denken. Und der hat eine Beziehung zu Jesus gehabt, wie jetzt in meinem Beispiel mein Vater. Dann ist es ein Weinen, aber kein Wehklagen, weil ich weiß, Jesus hat die Vollmacht, dass mein Vater zwar gestorben ist, aber ist nicht tot. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und an diesem Ewigkeitssonntag, so hart es ist, aber es ist gut, sich wenigstens einmal im Jahr mit dem Thema Tod zu befassen. Nächste Woche ist Advent, schon wieder ganz andere Stimmung. Aber es hilft uns, sich mal mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich mal sterbe? Geht's weiter? Habe ich Gemeinschaft mit Gott oder schwirre ich irgendwie im Nirvana rum und drehe Däumchen? Was wird sein? Und Jesus gibt uns die Antwort. Wenn du stirbst und glaubst an mich, du wirst leben in Ewigkeit, du wirst ewige Gemeinschaft mit mir haben. Du wirst nimmermehr sterben. Ich erinnere mich an meinen Papa, als er schon im Rollstuhl saß. Da waren wir bei einer Hochzeit und da hat er jemand getroffen, eine Schulkameradin oder keine Ahnung, irgendjemand, den er kannte. Und die haben ein bisschen miteinander geredet. Und ich habe so einen Rollstuhl, da die Griffe in der Hand gehabt, war halt bei meinem Papa dabei, habe so die Konversation ein bisschen mitgehört. Und dann sagt er zu ihr, jetzt bin ich noch eine Weile da und dann gehe ich da noch. Das war ein Bekenntnis. Er wusste, wo er hingeht. Und das ist der dritte Punkt und das ist eine Frage. Und das hat Jesus die Martha gefragt. Und ich mag es nicht, wenn wir einen Vers auswendig lernen, wir lassen was weg. Ihr alle kennt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gleich stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann kommen drei Worte an die Martha. Glaubst du das? Das ist entscheidend. Glaubst du das? Es ist eine Entscheidung von mir gefordert. Und wenn wir manchmal denken und so Leute in unserem Umfeld denken, oh, ich bin schon recht. Wer sagt, dass du recht bist? Wer definiert es? Ich selber, die Gesellschaft, meine Kinder, mein Ehemann, meine Ehefrau, was auch immer. Oder vielleicht doch Gott. Und in seinen Augen ist niemand recht, der nicht in Beziehung mit Jesus Christus lebt. Und das ist die wichtigste Sache des Lebens. An Geburtstagen, je älter man wird, hört man das immer öfter. Hauptsache man ist gesund. Ich gönne jedem Gesundheit. Und Gesundheit ist ein großes Gut. Und was Wunderbares, wenn man die hat. Aber Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Allein schon der Gedanke, irgendwann stirbt eigentlich jeder, so viel ich weiß. Von daher irgendwann geht die Gesundheit den Bach runter. So weit, dass jemand sogar stirbt. Von daher, wenn jemand sagt, Hauptsache man ist gesund, kann ich nichts damit anfangen. Was sagt die Bibel? Hauptsache, du glaubst an Jesus. Das ist die Hauptsache. Nichts anderes. Hauptsache, ich habe ein Firmenimperium aufgebaut. Hauptsache, ich bin bekannt in der ganzen Welt. Hauptsache, ich bin gesund. Hauptsache, meine Kinder gedeihen. Hauptsache, keine Ahnung, ich bin verheiratet oder irgendwas. Nein. Das ist schön, aber es ist nicht die Hauptsache. Hauptsache, ich glaube an Jesus und habe Beziehung mit ihm. Und deswegen fragt Jesus die Martha so direkt, ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer mich glaubt, der kann jetzt tot umfallen, der wird leben in Ewigkeit. Und dann wird es persönlich. Glaubst du das? Nicht glauben deine Eltern das oder sagt man halt so in der Gesellschaft oder im Rallye-Unterricht oder im CVDM, APIS, wo ihr auch immer herkommt, sondern das ist eine ganz persönliche Frage an dich und mich. Glaubst du das? Und je nachdem, wie ich diese Frage beantworte, entscheidet sich, ob ich die Ewigkeit mit Gott, in Gemeinschaft mit Gott verbringe oder ob ich in Ewigkeit getrennt leben muss von ihm. Wenn man die Geschichte, ich komme gleich zum Ende, aber wenn man die Geschichte noch ein bisschen drüber nachdenkt, die Martha, die hat schon einen gewissen Glauben gehabt, gell? Ja, ich glaube, ja, dass er auferstehen wird am jüngsten Gericht, ja, aber jetzt ist er tot. Sie hatte gewisse Zweifel. Und Jesus hat den Lazarus trotzdem auferweckt. Und manchmal ist mein Glaube nicht so ein Glaube, wo Leute sagen, boah, guck dir das an. Hey, da kommt kommen, was will, der glaubt an Jesus. Nee, manchmal kommen Zweifel auf. Manchmal kommen Fragen auf. Sorgen, Ängste. Aber Jesus kann damit umgehen. Er hat die Martha so genommen, wie sie ist. Er hat gesagt, ja, Martha, du hast noch gewisse Zweifel, ob ich das kann oder nicht. Aber nicht so sehr dein Glaube ist entscheidend, sondern meine Vollmacht ist entscheidend, ob ich das kann oder nicht. Ja, festhalten an mir ist schon gefordert. Das Glauben an mich ist schon gefordert, ist entscheidend. Aber wie groß dieser Glaube ist, ist für mich nicht so entscheidend, sondern Hauptsache, ich als Jesus bin fähig, den Tod zu überwinden. Paulus sagt es am Ende seines Lebens. Letzter Brief, den er schreibt, an einen seiner Mitarbeiter, den jungen Timotheus. Er schreibt ihm, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. In den Worten meines Vaters hat er gesagt, jetzt bin ich noch eine Weile da, noch gehe ich da noch. Dann bin ich bei Jesus. Ich habe Glauben gehalten. Steht nichts drin wie, ich habe super Glauben gehabt, sondern ich habe an Jesus festgehalten. Und jetzt liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Und das ist die Frage an uns alle. Glaubst du das? Das ist eine ganz grundlegende Frage. Ihr habt die vielleicht schon längst beantwortet, das ist cool. Aber es lohnt sich in so einem Tag wie heute, Ewigkeitssonntag, sich dieser Ewigkeit und mit dem Tod ein bisschen zu beschäftigen und zu sagen, ja, glaube ich das eigentlich? Ist es wirklich die Grundlage meines Lebens? Ich habe Glauben an Jesus, ich halte an ihm fest. Meine Cousine ist bei der Beerdigung von meinem Papa, da war er danach noch, ich weiß gar nicht, wie man das ein Denkendorf nennt, aber bei uns nennt man das Leichenschmaus. Ja. Also das Zusammensein nach der Beerdigung, man isst noch einen Hefezopf, trinkt noch einen Kaffee, Brezel und so weiter, redet miteinander. Und dann hat sie sich verabschiedet von mir, einer meiner Cousinen, nicht die jetzt verstorben ist, sondern andere. Und die hat zu mir gesagt, Mikas, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber das war eine geile Beerdigung. Und ich habe zu ihr gesagt, darfst du schon so sagen. Weil ich wusste, sie hat was von dieser Hoffnung gespürt, gehört, die jemand hat, der an Jesus glaubt. Ob das Johannes 11 war, die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, oder den Zeugnissen, die ich gegeben habe über meinen Papa, wie er getickt hat, was er geglaubt hat. Aber sie hat bemerkt, ja, übrigens, die haben ein schönes Haus, Swimmingpool, Sauna, Boot am Bodensee, haben ein Haus im Gardasee, also Zahnarztfamilie. Aber sie hat gemerkt, da fehlt was. Und wir sind dazu da, ihr seid dazu da in Denkendorf, egal in was für Gemeinschaft ihr seid, das unseren Mitmenschen zu bringen und sie vor diese Frage zu stellen, glaubst du das? In dem, wie wir leben, in dem, was wir reden, dem, ja, wann wir da sind, ob wir da sind, gerade wenn es Leuten schlecht geht, ob wir für sie beten, sie begleiten. Und vielleicht gibt es manchmal auch die Möglichkeit, tatsächlich im Wort das zu sagen, hey, ich habe eine Hoffnung. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du auch ewig leben in Gemeinschaft mit Gott. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich spreche jetzt einfach mal die nächste Beerdigung an, auf die du gehst. Du weißt wahrscheinlich nicht, wann das sein wird, das ist auch gut so. Aber du wirst wahrscheinlich irgendwann mal wieder demnächst auf eine Beerdigung gehen, den nächsten Wochen oder Monaten. Nimm dir vor, einen ganz bewussten Akzent zu setzen, Hoffnung zu leben, anderen Mut zu machen oder sie zum Nachdenken zu bringen. Wie kann man das machen? Bei meiner Cousine, wo so gespielte Fröhlichkeit da war, habe ich zum Beispiel in diesem Buch, das da auslag, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also so ein Kondolenzbuch, gell, irgendwie sowas, da habe ich versucht, irgendwas reinzuschreiben, wo es ein bisschen ins Nachdenken bringt. Oder manchmal hilft es einfach, Trauernde in den Arm zu nehmen und ihnen zu sagen, hey, ich traure mit, ich weine mit. Ich bin zwar Christ, aber es tut mir auch weh. Oder sei es ein Gespräch beim Leichenschmaus. Oder Trauerkarte, die du schreibst. Warum schreibst du da nicht einen Bibelvers rein? Nicht so schreiben, ja, er sitzt bei Gott, wenn er gar nicht an Jesus geglaubt hat. Nee, wir brauchen nicht lügen, aber wir können Hoffnung austeilen. Sagen, hey, wir können dem Verstorbenen nicht mehr helfen. Aber es wird mal Zeit, dass du nachdenkst. In Liebe, nicht irgendwie, sondern hey, jetzt beschäftigst du dich gerade mit dem Thema Toten, wo gehe eigentlich ich hin? Ja, da ist eine Möglichkeit, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er gleich stirbt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch Herr über den Tod bist, über das Sterben. Und wo wir merken, dass unser Leib so langsam auseinanderfällt, das ist gut zu wissen, dass du derjenige bist, der uns einen neuen Leib schenkt, der uns eine Ewigkeit in Gemeinschaft mit dir, mit deinem Vater schenkt, der uns eine Zukunft schenkt, ohne Tränen, ohne Weinen und vor allem auch ohne Wehklagen. Danke, dass du der Lebendige bist und dass du das durch deine Auferstehung auch gezeigt hast und bewiesen hast und dass es viele Menschen beobachtet haben, den Auferstandenen, dich gesehen haben. Und deswegen dürfen wir auch gewiss sein, dass wir leben werden, wenn wir an dir festhalten, wenn wir an dich glauben. Und so möchte ich dich bitten für uns, dass wir unser Leben lang an dir festhalten und dass die Menschen um uns herum, die dich vielleicht noch nicht kennen oder die dich nicht kennen, dass sie ins Nachdenken kommen und dass auch solche traurige Anlässe sie ins Nachdenken bringt und sie offen macht für dich. Wir danken dir, dass du da bist, über Leben, aber auch über den Tod. Amen.